Ja, wir haben heute Folgendes vor unter dem Thema Auferstehung. Sachthema, da Reinhold gesagt, weil letztes Mal habe ich eine Geschichte erzählt, die nicht von mir stammt, sondern aus Johannes Kapitel 11, die Auferweckung des Lazarus. Und da sind noch etliche Fragen offen geblieben. Und deswegen heute Sachthema. Übrigens, das kam ja aus euren Reihen, gell, der Vorschlag, mal über Auferstehung zu sprechen. Und ja, da habe ich gedacht, damit meine Bibelthemen zu Ende kommen, ist das ganz gut. Dann machen wir mal das Thema Auferstehung. Ich möchte zunächst Grundsätzliches dazu sagen, dann einmal schauen, wie die Auferstehungserwartung im Alten Bund ausgesehen hat. Wir haben ja schon was gehört von den Gebeinen im Hesekiel 37, die kommen bei mir heute nur am Rande vor, gell? War ganz gut, haben wir das auch mal gehört. Dann die Auferstehungserwartung im Neuen Testament, wie sieht das aus? Dann geht es mir darum, welchen Unterschied gibt es zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und dann haben wir sogar noch einen Unterschied innerhalb der Glaubenden. Das Thema Auferstehung möchte ich auch kurz ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass das weithin überbewertet wird. Aber wir schauen mal, wie das Wort und was das Wort uns dazu sagt. Und dann geht es noch um die Ordnung oder die Reihenfolge der Auferstehung bzw. Lebendigmachung. Und ja, ich denke, das müsste hinkommen. Wir werden nicht alle Bibeltexte lesen können. Ich werde etliches zitieren, werde gelegentlich auch was auslassen. Ihr kriegt das alles nochmal schriftlich. Es gibt dann wieder ein Wortdienstheft, wo das alles drinsteht und dann kannst du das nochmal nachvollziehen. Also keine Sorge, wenn jemand was verpasst hier, es kommt noch nachvollziehbar. Die verschiedenen Begriffe, die erspare ich euch jetzt, die könnt ihr dann auch irgendwann lesen, wie das Alte und das Neue Testament, mit welchen Worten das beschreibt. Das ist jetzt nicht so wichtig für das, was wir heute Morgen vorhaben. Grundsätzlich glauben wir ja, und das kam auch eben schon ja, im Gebet zum Ausdruck, dass Gott seine ganze Schöpfung in die Herrlichkeit der Kinder Gottes zurückführt, nach Römer Kapitel 8. Und wie macht er das? Er muss sie, wenn sie gestorben sind und sind an irgendwelchen Orten, in Anführungszeichen, ja, wieder hervorbringen und ihnen dann in diese Herrlichkeit führen. Nicht gewaltsam, sondern durch Überzeugungsarbeit. Das Lied, was wir eingangs gesungen haben, klang ja ein bisschen schrecklich, habe ich gehört, gell, hinter mir war so schreckliche Stimmen und ich muss mich dem anschließen, es klang auch sehr schrecklich. Aber wir werden den Karl mal fragen, wenn wir ihn treffen, warum er das zumindest in den ersten beiden Versen so drastisch geschrieben hat. Ja, in Jesaja 26,9 heißt es ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, Gott bringt alles zum Ziel, dass die Gerichte, die die Erde treffen, und bei Gericht müssen wir sagen, wenn Gott richtet, Gottes Gerichte sind Erziehungsmaßnahmen, das heißt zurechtbringende Gerichte. Ich sage gerne Erziehungsmaßnahmen zu ihm, oder es ist jemand in der Erziehungsanstalt Gottes. Also wenn diese Gerichte, diese Erziehungsmaßnahmen Gottes die Erde treffen, heißt Jesaja 26,9, dann lernen die Bewohner Gerechtigkeit. Also sie werden geführt durch Überführung des Geistes, zum Beispiel wie Jesus in Johannes 16 er sagt, der Geist überführt. Es wird niemand gezwungen, aber Gott macht so lange, bis jemand und der Letzte das verstanden hat. Und wir wissen, dass es ein Erste und Letzte gibt. Und wenn der erste Feind der Tod war oder der letzte Feind der Tod ist, war es vielleicht auch der Erste, könnte sein, dass der Tod der Letzte ist, der das dann begreift, der Tod als Person. Reinhold hat in der Einleitung Jesaja 26,19 gelesen. Und ich möchte das nochmal machen mit einer alternativen Übersetzung. Aus bestimmten Gründen, die ihr gleich erkennen werdet. Da gibt es die grundsätzliche Aussage Gottes schon im Alten Testament. Wie eben gesagt, Gott führt alles in seine Herrlichkeit, wenn er hier sagt, deine Gestorbenen werden leben. Und hier geht es nicht nur um Israel. Meine Leichen werden auferstehen. Erwachet und jubelt, Bewohner des Staubes. Denn dein Tau ist ein Tau der Lichtkräfte, auf das das Land der Tod erschlafften, die Rüfaim, Schatten, haben wir vorhin gehört, damit das Land der Tod, auf das Land der Tod erschlafften, lasse ihn niederfallen. Das heißt also, die Lichtkräfte Gottes bewirken, dass die Gestorbenen, die Rüfaim, die schlafen im Todeszustand. Wir haben ja diese, beim letzten Mal schon gesagt, es ist eine passive Existenz. Ich habe den König von Babel angeführt hier aus Hesekiel 31. Und wir erkennen hier, dass Gott alle Gestorbenen mit seinen Lichtkräften, er ist der Licht, sozusagen wie Tau benetzt, und sie kommen hervor. Ist ein alttestamentlicher Ausdruck. Gell? Ist interessant, dass das schon unter den Propheten klar war. Und Petrus hat ja später in seiner Rede, vielleicht komme ich nachher nochmal drauf, in seiner zweiten Rede schon darauf hingewiesen, dass die Propheten diese Wiederherstellung prophezeit haben. Ob sie es verstanden haben, ist eine andere Frage. Und deshalb sagt ja der Hebräerbrief im Kapitel 6, diese Auferstehungsgeschichte gehört zu den Anfangsgründen des Glaubens. Gell? Da müssten wir jetzt sagen, brauche ich mir gar nicht mehr drüber reden. Aber du siehst, so einfach ist es auch nicht. Gell? Und ihr könnt mir glauben, ich habe mir auch viel, nicht nur viel Mühe gemacht, sondern auch hier und da große Zweifel, gell? Bei dem einen oder anderen. Ist das jetzt so oder ist es so? Also wir müssen manches auch stehen lassen. Wir können nicht alles erklären. Und deshalb, was uns betrifft, will ich mal einen Text lesen aus 1. Petrus 1, Vers 3, weil das Thema Auferstehung und besonders in Verbindung mit Christus für uns existenziell wichtig ist. Denn Petrus sagt hier, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gemäß seinem vielen Erbarmen uns wieder erzeugte, hinein, wohin? Hinein in lebende Erwartung durch Auferstehung Jesu Christi aus den Gestorbenen. Wenn, und das sind wir wieder bei den Gedanken auch des Paulus in 1. Korinther 15, lese ich auch gleich noch was, wenn dieser Christus nicht auferstanden wäre, wäre auch die ganze alttestamentliche Auferstehungserwartung hinfällig. Das war schon im Alten Testament klar, dass es einen braucht, der die Rechtsgrundlage schafft, damit Gott alles wiederbringen kann. Und für was uns jetzt betrifft, wir die Glaubende sind in Christus Jesus, wie wir glauben, dann ist für uns ganz wichtig, dass seine Auferstehung unsere lebende Erwartung ist, sagt Petrus hier. Also ohne ihn hätten auch wir keine Erwartung. Deswegen sagt auch Paulus, die Apostel sind sich ja da einig. Gell? Er sagt in Römer 8, Vers 10, dieser Christus ist unser Leben. Und das ist der Auferstandene. Gell? Der Auferstandene Christus ist unser Leben. Und deswegen sagt Paulus ja in den bekannten Worten 1. Korinther 15, ab Vers 13, wenn es aber Auferstehung Gestorbener nicht gibt, das haben ja manche behauptet, so ist auch Christus nicht erweckt worden. Und wenn Christus nicht erweckt worden ist, dann ist unser Glaube sinnlos. Gell? Und das sind so die grundlegenden Gedanken zu dem Thema. Also die Auferstehung Jesu ist das Entscheidende. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und jetzt kannst du fragen, ja, wer tut Auferstehen wann und wie und wo und was für ein Leib haben die? Und da gibt es viele Fragen, die kann man in einer Stunde ohnehin nicht beantworten. Aber das wesentliche Gerippe, glaube ich, können wir schon erfassen. Und deswegen ein paar Hinweise zunächst, was die Auferstehung im Alten Bund betrifft. In 1. Samuel 2 lesen wir etwas von der Mutter des Samuel. Diese Frau hat gewusst, wie Gott handelt. Sie sagt in 1. Samuel 2, Vers 6, Jahweh tötet und macht lebend. Er führt hinein in den Scheol und auch wieder herauf. Das sagt eine Frau vor 3000 Jahren. Gell? Hat die das schon gewusst, dass Gott das kann? musste ja gelernt haben irgendwo. Gell? Also sie hatte den Glauben, egal wie schrecklich das ist, Gott holt alle wieder raus. Und jetzt könnte jemand sagen, wie das in dem Lied am Anfang klang, gell? Die haben halt Pech gehabt oder wie auch immer, oder wer nicht will, der soll es lassen. Ich möchte mal hier Hosea erwähnen. Hosea war ein Prophet im Nordreich Israel. Und dieses Haus Israel hat sich von der wahren Anbetung getrennt. Die haben ihre eigene Anbetungsstätte errichtet im Norden und sind nicht mehr nach Jerusalem gegangen. Und denen hält Hosea, besonders im Kapitel 13 seiner Prophetie, die ganzen Fehler vor, die sie gemacht haben. Er zählt alles auf, wie schrecklich die sind. Und dann heißt es Hosea 13, Vers 14, obwohl die so schlecht waren, ich betone das nochmal, das Nordreich war grottenschlecht, Götzendiener, Gott hat sie entlassen, hat das Bündnis aufgegeben. Und da sagt der Prophet mit der Stimme Gottes, von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Könnte auch Stacheln sagen, gell? Das hat Paulus zitiert. Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Das ist Gott, gell? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, das gesamte verfehlende Verhalten des Nordreiches, und jetzt kannst du das auf die ganze Welt beziehen, egal wie schlecht einer war, Gott wird ihn vom Scheol erlösen. Das steht fest. Gell? Und wenn jetzt einer aus seiner Religion geprägt das Gegenteil behauptet, dann ist er anderer Meinung als Gott. Und ich weiß nicht, ob das gut ist auf die Dauer. Gell? Also wir müssen uns überlegen, ob wir nicht die Gottesmeinung vielleicht annehmen sollten. Da machen wir die Gerichte, sprich die zurechtbringenden Maßnahmen Gottes nicht weg. Das ist mir immer besonders wichtig, weil ich gelegentlich sagt mir jemand, ich sollte wieder runterkommen. Gell? Ich würde immer von der Herrlichkeit reden und das Schreckliche ausblenden. Das machen wir nicht, sondern wie willst du denn die Handlungen Gottes verstehen oder das, was du tun musst, in Anführungszeichen, wenn du nicht weißt, was du hast. Gell? Wir müssen erstmal wissen, was wir besitzen. Dann können wir auch entsprechend handeln. Es gibt noch ein schönes Beispiel, Hiob Kapitel 19, Abvers 25, müssen wir jetzt nicht alles lesen, ich zitiere das, den Satz kennt jeder, gell? Hiob sagt, mein Erlöser ist lebend. Mein Erlöser lebt, gell? Wird meist gesagt, ist auch in Ordnung. Mein Erlöser ist lebend. Dann heißt es weiter, und später ersteht er auf dem Staub. Versteht niemand. Gehe ich mal von aus, gell? Ist mir genauso gegangen. Und dann heißt es hier, ich erkläre es gleich, und dann heißt es hier, und meine Augen werden ihn sehen, sagt Hiob. Im alten Bund, da ist Jesus noch nicht gestorben. Und jetzt das Wort Staub, hebräisch Afar, ist ja homonym mit Avar, der Durchgang, vorübergehen, Durchgang, hindurchgehen, alles, was sich irgendwo von nach bewegt. Wenn ich das im Sinn habe und heilsgeschichtlich denken kann und weiß, dass im Psalm 139, Vers 8 schon steht, egal wo ich hingehe, ob ich im Himmel ginge oder ob ich in den Scheol ginge, Sham Atah steht da hebräisch, da bist du, du bist da. Ja. Egal wo ich hingehe, du bist da. Und jetzt sagt er hier und hier, wenn ich sterbe, dann steht er am Durchgang. Er steht auf dem Staub, wörtlich, homonym für Durchgang, Tür. Da kannst du dir so vorstellen, Job hat gewusst, wenn ich sterbe, geht es ins Licht und da steht mein Herr, der gibt mir die Hand, sagt herzlich willkommen, gell? Und so wie der Pastor an der Tür steht, wenn die Gemeinde geht oder was weiß ich, so stelle ich mir das vor. Hier. Und, aber interessant ist doch, da sagt er noch, und meine Augen werden ihn sehen, aus meinem Fleisch heraus. Vielleicht hat er sogar an eine leibliche Auferstehung gedacht dabei. Im Alten Testament ist einer ganz fest überzeugt, dass er, wenn er stirbt, Gott sieht und der ihn begrüßt, gell, und so. Habe ich gedacht, enorm, gell? Da haben wir gelegentlich noch Probleme mit dem Gedanken, vielleicht, oder frag mal die Glaubenden da draußen. Und so siehst du, dass auch im Alten Testament es interessante Hinweise gibt, und der Psalm 17 im Vers 15 ist noch so eine Stelle, da sagt der Psalmist: Ich werde dein Angesicht schauen und in deinem Bild erwachen. Bei Bild steht Hebräisch Temuna, das ist Artgleiche, das heißt, in derselben Art werde ich erwachen. Da bist du wieder beim Johannes, gell? Wir werden ihm gleiche sein, sagt er, wenn wir bei ihm sind. Das sagt der Psalm 17, 15 schon: Ich werde dein Angesicht schauen und in deinem Bild, in deiner Artgleiche, genauso wie du bist, werde ich erwachen. Also, ja, da bin ich sprachlos, gell? Ich hätte nicht gedacht, dass das Alte Testament solche Erwartungen hat. Wir wissen das von Abraham. Jesus sagt, er sah meinen Tag und hat sich gefreut, gell? Also er suchte die Stadt, die droben ist. Es gab schon alttestamentliche Bezüge für eine höhere, bessere, größere, schönere Erwartung, wie auch immer. Aber so deutlich und so direkt, wie das hier diese drei Dinge mir schildern, habe ich das eigentlich vorher noch nicht so genau gesehen. Und das fand ich enorm. Was ich schon erwähnt habe, Petrus hat das ja bestätigt in seiner zweiten Rede. Er sagt, die Propheten haben das alles schon gesagt, dass Gott mal alles wiederherstellt und wie das funktioniert. Und jetzt haben wir auch Vorschattungen gehabt von Auferstehungen. Ich erinnere an 1. Könige 17, an die Sache, wo Elia den Sohn der Witwe von Zarfat erweckt. Oder wir haben die in 2. Könige 4, die Geschichte mit Elisa, wo er den Sohn der Synamit wiederbelebt. Der war gestorben. Gell. Das waren aber alles Auferstehungen oder Erweckungen, wo jemand keinen neuen Leib gekriegt hat. Das heißt, er hatte seinen alten Leib noch, genau wie beim Lazarus, was wir letztes Mal besprochen haben. Weil Christus noch nicht gestorben war und weil wir in Kolosser 1,18 lesen, Jesus ist immer der Erste, ist in allem der Erste. Er ist auch der Erste der Ausgestorbenen, dauerhaft mit einem neuen Leib sozusagen hervorkommt. Das hat es vorher noch nie gegeben. Es gibt ein paar Sonderfälle. Ich denke an Mose, Elia, Henoch. Die hatten mal zwischendrin eine Aufgabe. Zum Beispiel hier Elia und Mose waren auf dem Berg der Verklärung. Und die werden wahrscheinlich auch die zwei Zeugen sein dann. Aber das sind, wie man auch bei uns sagt, jede Regel hat Ausnahmen. Gott kann Ausnahmen machen. Es steht aber nicht geschrieben, was die für Leiber hatten und wo die ihren Aufenthaltsraum hatten. Das kann man nicht feststellen. Deswegen lassen wir das ein Stück weit offen, weil die Regel, dass Christus in allem der Erste ist, die kann man nicht einfach aushebeln. Sonst hätte Gott sein Wort nicht gehalten. Ja, ist euch bewusst, dass im Alten Testament schon eine ganz großartige Auferstehungserwartung geschildert wird? Ja.
Kann man sagen, dass im Alten Testament der Auferstehungsglaube ein Wiederherstellungsglaube ist? Im Neuen Testament, das hast du jetzt schon erwähnt, ja. Da ist siehe, ich mache alles neu.
Die Erwartung war eine andere, als wir sie heute haben. Nur wenn ich lese, dass sie Gott sehen, in der Gleichheit auferweckt werden, und sie haben vielleicht nicht alle da schon mehr geahnt, gell? Oder wie Abraham sagt, er sah meinen Tag oder er hat nach der Stadt Rom gesucht, da wollte nicht ins Millennium. Ja, also es gibt Einzelne, die offensichtlich andere Beweggründe hatten bei dieser Erwartung. Das Gros, auch Hesekiel 37 und die anderen alle, die sind alle fürs Millennium, ist keine Frage. Ja, also Wiederherstellung im Sinne von Reinkarnation, biblischen Sinne. Reinkarnation heißt ja zurück ins Fleisch. Und dass die heidnische Reinkarnation uns nicht interessiert, ist klar, aber die biblische ist was anderes, die kann man nicht wegmachen. Reinkarnation ist ein Wort, was falsch belegt ist, da machen die Gläubigen leider die Hände hoch. Gell? Was ist denn das, wenn einer zurück ins Fleisch kommt? Gell? Wenn er aufersteht und kriegt ein Fleischesleib. Zum Beispiel die, da kommen wir ja gleich hin, 1. Thessalonicher 4, bei der Entrückung, die auferstehen müssen, kriegen einen Leib, mit dem sie hier über diese Erde gehen, ähnlich wie Matthäus 27, Vers 52. Dazu komme ich jetzt gleich. Also die Unterscheidung im Alten Testament, klar, ja, das sehe ich auch so, bis auf Ausnahmen, die offensichtlich einen weiteren Blick geschenkt bekommen haben. Sollte heute auch geben, gell? Dass die einen eine andere Erwartung haben als andere, wo sie alle an Jesus glauben. Das sehen wir gleich noch. Dann die Auferstehungserwartung im Neuen Bund. Wie sieht die aus? Paulus, Apostelgeschichte 24, ab Vers 15, stand vor dem Statthalter Felix und hat mit dem diskutiert. Und da sagt Paulus was Interessantes. Das lese ich jetzt. Apostelgeschichte 24, 14, 15. Damit ihr eure Bibel nicht umsonst mit habt. Gell? So, aber dies bekenne ich dir, sagt Paulus zu Felix, dass ich gemäß dem Weg, welchen sie eine Sekte nennen, also dem väterlichen Gott diene, indem ich allen glaube, dass gemäß dem Gesetz und in den Propheten geschrieben worden ist. Gab mal ein Bruder bei uns, Arthur Muhl hat das auch mal gesagt, er sagt, ich bin so dumm, ich glaube alles, was geschrieben steht, gell? Genauso wie Paulus. Und dann sagt er, und die Erwartung hinein in Gott habe, ich Paulus, welche auch selbst diese hegen, dass zukünftig eine Auferstehung der Gerechten, außerdem auch der Ungerechten sein wird. Also eine ganz pauschale Aussage, es gibt eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Ja, das sind schon wieder Religionisten da, gell, die sagen, das kann nicht sein, wenn einer ungerecht ist, einmal gestorben und hast dich falsch benommen, dann bleibst du dort, gell, für immer in der Hölle oder sonst irgendwo. Paulus war anderer Meinung. Er hat gesagt, Gerechte und Ungerechte werden auferstehen. Wann das ist, zu welchem Zeitpunkt, wird vielleicht noch deutlich später dann. In Lukas 20, Vers 34 bis 36 will ich auch lesen, macht Jesus eine interessante Feststellung für die, die da auferstehen, die aus den Gestorbenen herauskommen, wenn noch Gestorbene zurückbleiben. Da sagt Jesus zu ihnen, zu den Juden um Matta herum, sagt er, die Söhne dieses Äons heiraten und werden verheiratet. Die aber, die gewürdigt werden, jenen Äon zu erlangen und die Auferstehung aus den Gestorbenen, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie vermögen auch nicht mehr zu sterben, denn sie sind Engelgleiche und sind Söhne Gottes, indem sie Söhne der Auferstehung sind. Das ist auch interessant, gell? Wenn einer aufersteht aus Gestorbenen, es gibt ja die Ausauferstehung, zu der ich nachher noch komme, gell? Das ist dasselbe, aus Gestorbenen aufersteht, hat er einen anderen Leib, ist engelgleich und heiratet auch nicht mehr. Gell? Und ja, jetzt könnte mancher sagen, aber hoffentlich stehe ich bald auferstehen, ne? Dann bin ich von dem Ehejoch befreit. Das gibt's auch. Und andere sagen, nee, das stimmt nicht. Die Ehe besteht für immer, gell? Auch für alle Äonen hindurch. Die sind unauflöslich. Und wenn wir Brüder treffen haben, dann sitzen die alle beide am Tisch, die beiden Meinungen, gell? Und wir haben trotzdem eine friedliche Brüdergemeinschaft, weil wir gelernt haben, uns stehen zu lassen, auch mit einer anderen Meinung. Das ist wichtig, gell? So, also diese grundlegenden Dinge, alle auferstehen, gerecht und ungerecht, und die aus Gestorbenen auferstehen. Das muss wohl vorher passieren, bevor alle auferstehen. die haben eine Sonderstellung, indem sie Engelfleische sind. Jetzt kannst du überlegen, wer, wann, wie. Ich nenne noch ein paar Beispiele nachher. Und wir werden erkennen, dass das eigentlich ganz einfach ist. So, und jetzt macht Jesus selber, und das ist mir immer wichtig, wie hat Jesus das gesehen, auch einen Unterschied. Er macht einen Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten oder einen Unterschied zwischen Personen, die glaubensvoll hören oder nur akustisch hören. Und in Johannes Kapitel 5, Vers 25 und 28 und 29 macht er diese beiden Unterschiede. Man muss hier vielleicht genau hingucken, aber ich denke, so schwierig ist es nicht. Jesus hat ja mehrfach über das Thema gesprochen, im Kapitel 11 ja wieder, das will ich gleich noch behandeln, das haben wir ja schon mal bei Lazarus gemacht. Aber hier erstmal das Grundsätzliche. Jesus sagt in Johannes 5, 25, zweimal Amen, das ist was Wichtiges, Amen, Amen, ich sage euch, dass eine Stunde kommt und jetzt ist, da die Gestorbenen die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, würde noch nichts nutzen, gell? Und die Hörenden werden leben. Das heißt doch, die Nichthörenden bleiben, wo sie sind. Offensichtlich. Wenn Jesus sagt, es kommt eine Stunde und sie ist jetzt, das kann sie philosophieren, was für Stunde meinte er, wie lang ist die Stunde? Eine prophetische Stunde sind 42 Jahre. Oder was auch immer. Gell? Auf jeden Fall sehe ich hier einen Hinweis auf den Moment, der ja kurz danach passiert, es waren ja nur noch Monate bis dahin, wo er selber im Aufenthaltsraum der Gestorbenen gepredigt hat, dass sie seine Stimme hören. Übrigens, der Lazarus hat er auch seine Stimme gehört. Da ruft Jesus, Lazarus, komm heraus. Gell? Und der kommt raus. Also muss er was gehört haben. Ich glaube, was da steht. Gell? Sonst funktioniert das ja nicht. Gott hätte den Arm nehmen können und rausstellen. Gell? Aber wenn Jesus extra ruft, komm heraus, hat er das auch gehört. Genau wie die Gestorbenen die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, sagt er hier. Und die Hörenden, ich füge hinzu, die glaubensvoll hören oder die überzeugt werden, die werden leben. Weil die Nichthörenden ja noch dort bleiben. Warum sagt er denn zwei Verse weiter im gleichen Kapitel, Vers 28, 29, folgendes? Bestaunt dies nicht, da eine Stunde kommt. Jetzt sagt er nicht, und die ist jetzt. Er sagt nur, da eine Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, seine Stimme hören werden und herausgehen werden. Und jetzt macht er einen Unterschied. Die, die Gutes getan haben, gehen hinein in Auferstehung des Lebens. Die aber, die Schlechtes praktiziert haben, gehen hinein in Auferstehung des Gerichts. Und hier redet er von der allgemeinen Auferstehung. Hier kann ich auch Matthäus 25 einordnen. Das Gericht bei den Schafen und Böcken. Die werden alle davor stehen und dann wird entschieden. Hier geht es nicht darum, hast du Gutes oder Schlechtes getan irgendwem, sondern hier geht es darum, hast du Gutes oder Schlechtes getan in Verbindung mit Israel. Was sagt denn der Richter in Matthäus 25? Der sagt, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das sagen die, was haben wir dir denn getan? Gell? Und zu den einen sagt er dann, du hast hier mir zu essen, zu trinken gegeben, hast mich besucht, als ich krank war und so weiter. Und die anderen haben das nicht gemacht. Wer sind die geringsten Brüder Jesu? Um das länger auszuführen, sind Israeliten. Gell? Also wer Israel was Gutes tut, wer Israeliten hilft, hat bei der Auferstehung, auch wenn er nicht an Jesus glaubt, einen ganz anderen Stand. Hier geht es nicht um den Glauben an Jesus bei dem Schafe-Böcke-Gericht, bei der allgemeinen letzten Auferstehung geht es nicht um den Glauben an Jesus. Da geht es einzig und allein um das Verhältnis zu Israel. Deswegen, wer heute schon Israel bekämpft, wie auch immer, wird mal Probleme kriegen. So sehe ich das, gell? Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht eventuell gelegentlich vielleicht auch dazu gehören. Wir jetzt hier nicht, sondern die gläubigen Christen, gell? Es gibt ja auch gläubige Christen, die sagen, Israel gibt es gar nicht mehr, gell? Das ist abgeschrieben. da wo wir herkommen auch, gell? Das ist nur ein Staat, der hat gar nichts zu tun mit dem biblischen Israel. Also noch einmal ganz kurz, Jesus unterscheidet zwischen Gestorbenen, die die Stimme hören und leben werden, und zwischen Gestorbenen, die das auch hören, aber es nicht annehmen. Die werden alle auferstehen und dann sortiert nach ihrer Einstellung gegenüber Israel. Soweit kommen die meisten Leute noch mit. Jetzt haben wir aber, und das wäre der nächste Punkt, noch einen Unterschied innerhalb der Glaubenden. Und wir hatten ja gestern ein Bibelseminar, da haben wir fast 3 Stunden das Thema beackert, was ich heute in 50 Minuten oder 60 machen dürfe. Und das ist natürlich besser, gell, wenn man mehr Zeit dafür hat. Und in Johannes Kapitel 11, das sind ja die beiden Verse, die beim Lazarus stehen, die habe ich ja letztens schon hier zitiert, erwähnt und auch versucht zu erklären. Da macht Jesus einen Unterschied, und ich hatte letztes Mal versprochen, ich möchte das heute mal mit der Schilderung des Paulus in 1. Thessalonicher 4, wenn er von der Entrückung redet, nebeneinander stellen. Weil ich bin der Meinung, dass Jesus genau dasselbe sagt über diese Auferstehung und über diesen Zustand bei der Entrückung zum Beispiel, wie es Paulus auch macht. Die reden beide von denselben Leuten. Und das muss man ganz langsam sich mal angucken. Jesus sagt doch zur Martha, die Martha steht an dem Grab vom Lazarus, und dann sagt sie, der riecht schon, gell, der ist schon 4 Tage hier, und lass lieber den Deckel drauf, gell, also mach den Stein nicht weg, der riecht schon. Da sagt Jesus ihr, ich bin doch die Auferstehung. Was jammerst du, gell? Und sie hat das nicht verstanden, das war ja unser Thema letztes Mal. Also Jesus sagt dann weiter, Vers 25, der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, stirbt keinesfalls. Selbst wenn ich das so lese, merkst du doch schon, dass es einen Unterschied gibt hier. Denn es sind noch 2 verschiedene Leute angesprochen, Gruppen, Persönlichkeiten, egal wie. Es sind Glaubende, die einen unterschiedlichen Stand haben. Und wenn wir das Wort Sterben mal wörtlich nehmen, aber mit Nesco, dass das dieses TN in unserer Sprache jetzt, ich will euch kein Griechisch beibringen, ist die Todeswurzel. Das würde also heißen, Abotnesco, Abu heißt weg, weggehen in den Tod. Sterben ist weggehen in den Tod. Wenn ich das Wort Sterben in diesen beiden Versen so lese, wird das noch deutlicher. Dann sagt Jesus, der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Und jetzt werden manche schreien, wieso geht ein Gläubiger weg in den Tod? Gell? Ich kenne welche, die das glauben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird keinesfalls weggehen in den Tod. Macht doch Jesus einen Unterschied zwischen den Glaubenden. Bevor ich das noch weiter aufdrösel, lesen wir jetzt mal 1. Thessalonicher 4, 14 bis 16. Das muss man ganz langsam lesen. Und dann wirst du merken, dass auch Paulus in 1. Thessalonicher 4 3 verschiedene Gruppen erwähnt, weil die mittlere bei Jesus nicht vorkommt. Das ist in Ordnung, weil das Thema anders gelagert ist. Paulus schildert, was bei der Entrückung passiert. Da hatten ja welche Angst, dass der eine bevorteilt wird und der andere benachteiligt und so weiter. Und das erklärt Paulus, wie das funktioniert. Vers 14 redet er von einer ganz bestimmten Gruppe Glaubender. Er sagt, denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen zusammen mit ihm führen. Er sagt ja hier, ich lese noch 15 dazu, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, hinein in die Anwesenheit des Herrn, den Entschlafenen gewiss nicht zuvorkommen, denn der Herr wird im Befehlsruf, in der Stimme eines Anfangsengels, eines hochrangigen Engels und in der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Das heißt, zur Entrückung kommt, wenn wir dann Vers 17 noch lesen, Jesus in den Lufthimmel. Er steigt herab bis in den Lufthimmel. Wer die Ordnung der Himmel kennt, wir haben hier unsere Atmosphäre, den Lufthimmel, bis die Luft alle ist. Und dann gibt es noch die Himmel, nämlich den ersten, zweiten Himmel, und danach den Himmel, wer der dritte. Siebter Himmel gibt es nicht, gell? Manche sind im siebten Himmel. Also nach der Bibel gibt es nur diese vier und dann das, was darüber ist, das durch alle Himmel hindurchgegangen ist, er Jesus. Und was dann kommt, ist das Vaterhaus, das ist außerhalb der Himmel. So, die Ordnung der Himmel. Also Jesus kommt herunter bis in den Lufthimmel, ist dort anwesend, steht hier. Die Anwesenheit des Herrn ist das. Und das ist ganz wichtig jetzt, wenn wir nachher über die Zeit reden noch, wann das passiert. Kommt in den Lufthimmel und bringt welche mit, nämlich die im Vers 14. Die durch Jesus Entschlafenen führt er mit sich, wenn er in den Lufthimmel kommt. Manche trennen diesen Vers ab und sagen, das ist dasselbe, was er anschließend nochmal sagt. Dem kann ich nicht folgen, weil Jesus das ja genauso macht wie Paulus. Es sind ja welche bei ihm und die bringt er zur Entrückung mit. Und was passiert dann? Vers 16, 2. Teil, 1. habe ich schon gelesen. Die Gestorbenen in Christus werden auferstehen. Wer sind denn die Gestorbenen in Christus, die bei der Entrückung auferstehen? Stehen die im Himmel auf oder sind die schon im Himmel? Warum müssen die dann auferstehen? Ich habe gestern schon gesagt, ich habe nie verstanden, wenn ein Pastor bei einer Beerdigung, das ist doch 20 Jahre her, gell, da gesagt hat, er ist im Himmel und am letzten Tag wird er auferstehen. Wie das geht, weiß ich nicht. Gell. Das habe ich bis heute noch nicht begriffen, wie die das meinen. Vielleicht wisst ihr da mehr. Gell. Auf jeden Fall, hier steht, Gestorbene in Christus werden auferstehen. Und dann werden die Lebenden, die zu dieser Zeit leben, verwandelt und mit den Gestorbenen, die auferstehen, zusammen in den Lufthimmel entrückt. Und dort treffen sich alle drei Gruppen, gell? Nämlich die, die er mitbringt, die auferstehen müssen, und wir, die Lebenden. Das heißt, wenn die Entrückung jetzt wäre, in dem Moment wären wir die Lebenden, gell? Die dritte Gruppe. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, aber wenn er weggeht in den Tod. Wer aber jetzt schon lebt, eine besondere Stufe des Lebens hat, und ich deute das auf äonisches, verborgenes Gottesleben, wird gar nicht weggehen in den Tod. Da geht gleich nach oben. Und die meisten von uns, gehe ich mal von aus, glauben das, gell? Wenn wir sterben, dass wir direkt zu Christus gehen. Und es gibt welche, die glauben, wenn sie sterben, schlafen sie im Aufenthaltsraum Gestorbener bis zur Entrückung. Soll ich denen diesen Glauben wegnehmen, wenn Jesus sagt, dass das so ist und Paulus das bestätigt? Das Problem ist nur, dass die eine Gruppe und auch die andere Gruppe meint, sie alleine haben Recht und das andere ist falsch. Die einen sagen, niemand kommt gleich zu Jesus und die anderen sagen, niemand tut schlafen. Und das Wort bestätigt uns aber, dass es so ist. Jetzt kriege ich gelegentlich von beiden Seiten Schläge, aber damit muss man dann leben. Ich finde, es ist oft so, dass beide Gruppen Recht haben. Egal, es gibt noch andere Themen, wo das ähnlich ist. Und man nicht erkennen kann, dass das andere auch stimmt. Warum Gott das so macht, das weiß ich auch nicht. Das weiß niemand, gell? Aber dass es das gibt, ist offensichtlich. Nicht nur, weil Jesus und Paulus das so sagen, sondern weil es auch Leute so glauben. Und der Glaube ist schließlich geschenkt, gell? Also kann man das denen nicht wegnehmen. Im Epheserbrief sagt Paulus, Kapitel 2, 5 und 6, wir sind zusammen mit ihm Lebende, erweckt worden, sitzen mit ihm. Also die Gruppe, die glauben nach, dass es alles schon passiert ist, die haben auch schon den neuen Leib, den aus 2. Korinther 5, Vers 1 und 2, den Zwischenleib sozusagen, gell? Über den haben wir ja auch schon gesprochen. Und wenn ich das alles zusammenzähle, sehe ich also, es gibt nicht nur einen Unterschied beim Auferstehen oder lebendigen Machen zwischen Ungläubigen und Gläubigen, es gibt auch innerhalb der Glaubenden einen Unterschied. Und deswegen redet Paulus, und das wäre ja mein letzter Punkt für heute noch, von der Ordnung dieser Lebendigmachung oder Auferstehung in 1. Korinther 15, Vers 22. Aber bevor wir uns über diese Ordnung unterhalten, noch möchte ich zwischendrin noch was zur Ausauferstehung sagen. Die Ausauferstehung, dieses Wort gibt es nur einmal im Neuen Testament als zusammengeschriebenes Hauptwort. in Philipper 3, Vers 11. Paulus hat den Wunsch und sagt, ob ich nicht irgendwie hinein in Auserauferstehung Gestorbener gelange, ich weiß es nicht, ob ich es schon ergriffen habe oder genommen habe. Er ist sich nicht sicher, ob er das genehmigt kriegt. Er hat aber im Kapitel 1, Vers 23 des gleichen Briefes, im Philipperbrief schon gesagt, ich möchte lieber bei Christus sein, ich möchte hinaufgelöst werden, aber wegen euch bleibe ich hier. Es ist besser, ich bleibe hier, aber noch viel besser wäre bei Christus zu sein. Paulus kennt, wenn du seine Briefe liest, genau den Weg, den er nehmen würde, wenn er stirbt. Er gehört zu der Gruppe, die gleich hinaufgelöst werden, um bei Christus zu sein. Jetzt will er aber, weil er Jesus so sehr liebt, ist er ein Sonderapostel im Grunde. Jetzt will er aber, oder möchte, das klingt besser, möchte die Ausauferstehung erleben, nämlich aus Gestorbenen heraus. Der will doch mal dahin, wo die Gestorbenen sind, um heraus aus den Gestorbenen aufzustehen. Ist das erstrebenswert, wenn wir den anderen Weg auch kennen? Also rein menschlich gesprochen nicht, gell? Aber Paulus wollte, so glaube ich, dass es so ist, du kannst es gerne anders sehen, er wollte den Weg, den Christus gegangen ist, nachvollziehen. Und ob ihm das genehmigt wird, das weiß er nicht. Deswegen sagt er, ob ich das schon ergriffen habe, weiß ich nicht. Er meint nicht mit dem Nichtergreifen seine Hinauflösung, die er mehrfach bezeugt. Da war er doch ganz fest von überzeugt. Also hier geht es bei Ausauferstehung um was anderes. Und dieses Wort Ausauferstehung ist auch nichts Besonderes. Das heißt, es ist hier zusammengeschrieben, weil das im vierten Fall steht. Ob ich irgendwie hinein in Ausauferstehung Gestorbener gelange. Akkusativ, vierter Fall, machen jetzt keine Grammatikstunde. Aber diese Vorsilbe Eck erfordert im Griechischen den zweiten Fall. Deswegen ist das hier ein Wort. Es gibt noch drei andere Bibeltexte. Die könnt ihr dann später nachlesen, ich schreibe es ja alles auf. Römer 1, 4, Apostelgeschichte 26, 23, Hebräer 11, 35, wo das getrennt geschrieben steht. Getrennt geschrieben, weil es ein anderer Satzbau ist. Da heißt es aus Auferstehung Gestorbener sind welche wiedergekommen. Ja, zum Beispiel ist dasselbe Prozedere.
Werner? Und warum ist das dasselbe? Die Ausauferstehung und die verklarende Auferstehung. Ist das ein Unterschied oder ist das dasselbe?
Ja, das ist dasselbe. Die Frage ist, wenn wir die beiden Gruppen kennen, die fortlaufende Ausauferstehung gibt es eigentlich gar nicht, sondern es ist eine fortlaufende Hinauflösung zu Christus. Weil die glauben, dass sie gleich bei Christus sind, müssen doch nicht in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen gehen, um aufzuerstehen. Also ich kann diesen Auferstehungsgedanken, den wir hier vor vielen Jahren mal irgendwo gelernt haben, nicht nachvollziehen mehr, gell, aufgrund dieser Erkenntnisse, sondern das ist ein Sonderweg und derjenige, der im Aufenthaltsraum Gestorbener schläft, hat auch eine Ausauferstehung. Und die anderen, die hier genannt sind, im Römerbrief, Apostelgeschichte, Hebräerbrief, die ich jetzt nicht alle lesen kann, wo das auch so steht, aber getrennt steht, ist ein Auferstehen aus Gestorbenen. Alle, die mal gestorben sind, und wie auch der Lazarus zum Beispiel, der muss noch einmal aus den Gestorbenen auferstehen, weil wenn er dort ist. Also jeder, der da hingeht, wo die Gestorbenen sind, hat eine Auferstehung aus Gestorbenen, wenn Gestorbene zurückbleiben. In der allgemeinen Auferstehung ganz am Ende, die ich schon gelesen habe, wenn alle auferstehen, das ist keine Ausauferstehung mehr, weil da bleibt ja keiner zurück. Aus heißt ja, dass welche zurückbleiben. Aus Gestorbenen heraus sind noch welche dort. Und jeder, der so aufersteht, hat eine Ausauferstehung. Es ist nichts Besonderes, in Anführungszeichen. Ich kann das nicht als besonders einstufen. Und Paulus sagt, ich möchte das gerne, ob es genehmigt wird, weiß ich nicht. Ich will gesund sterben, habe ich gestern gesagt. Ich habe mal einen Antrag gestellt, ob es genehmigt wird, weiß ich nicht. Das ist genau dasselbe. Gell? Paulus hatte diesen Wunsch, ob es genehmigt wird, weiß er nicht. Also Ausauferstehung, es gibt sieben Bibeltexte im Neuen Testament, die das gleiche Prozedere schildern, aber mit getrennten Worten. Das Eck steht extra, gell, weil es da im Genitiv steht, im zweiten Fall, ist ein anderer Satzbau. Philipper 3, Vers 11 ist nichts Besonderes, um das mal auf den Punkt zu bringen. Gell. Tut mir leid, also auch wenn ich vielleicht Ärger kriege mit unseren Glaubensvätern, wenn wir sie später mal treffen, gell. Vielleicht haben die es inzwischen auch schon anders gesehen. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. So, die letzten Minuten möchte ich noch verwenden für die Reihenfolge, die wir in 1. Korinther 15, 22 bis 24 lesen. Ich lese erstmal die Verse, damit wir wissen, worum es geht. 1. Korinther Kapitel 15, ab Vers 22, schildert Paulus drei große Gruppen der Wiederherstellung oder Lebendigmachung, die natürlich auch mit Auferstehung zu tun hat, weil davon redet er ja vorher schon in dem Kapitel, die Verse, die wir schon gelesen haben und auch die Reinhold schon zitiert hat. Also, was habe ich gesagt? 22 bis 24. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, also werden auch in Christus alle lebend gemacht. Punkt. Ja, das ist ausgemacht. Jetzt die Frage, wie? Jeder aber in seiner eigenen Ordnung oder Abteilung. Der Erstling Christus, darauf die, die des Christus sind in seiner Anwesenheit und dann die Vollendigung, wenn er die Regentschaft dem Gott und Vater gibt und so weiter. Ich erkenne hier drei verschiedene Abteilungen. Der Erstling Christus, die des Christus sind in seiner Anwesenheit, dann die Vollendigung. Vollendigung ist kein deutsches Wort, kriege ich immer wieder mal gesagt, steht nicht im Duden. Ich habe ja einen Bruder, der meine Hefte korrigiert. Gell. Wenn er das Wort liest, schreibt er mir hin, steht nicht im Duden. Gell. Und ist ja köstlich, gell, dass er mal darauf aufmerksam macht. Das Griechisch unterscheidet zwischen etwas, was vollendet ist und weiter besteht, und etwas, was vollendet ist und nicht mehr besteht. In unserer Sprache gibt es das nicht. Und alle Übersetzer schreiben immer nur vollenden hin, und dann weißt du nicht, ist das fertig und geht weiter oder ist es nicht fertig? Oder ist es fertig, dass es nicht mehr gibt? Du hast ein Haus gebaut, das Haus ist fertig und besteht weiter. Also es ist vollendet und besteht weiter. Die Arbeit, die du damit gehabt hast, die ist vollendigt, weil die hast du jetzt. Die hast du jetzt nicht mehr, gell? Und das unterscheidet der Grieche. Und hier steht eben das Telos, nämlich die Vollendigung. Wir haben ja auch eine Beendigung in unserer Sprache, die zwar auch nicht im Duden steht, aber wird gelegentlich gesagt, um das zu unterscheiden. Würde also heißen, Erstling, die in seiner Anwesenheit, das Übrige. Die meisten Bibeln schreiben hin, dann das Ende, gell? Und da haben wir früher gesagt, die haben Pech gehabt, gell? Das war's. Und das stimmt ja nicht. Und jetzt ist die Frage, wer gehört zu welcher Gruppe? Und das kann ich nur verstehen, wenn ich die zweite Gruppe verstanden habe, nämlich die in seiner Anwesenheit. Ich erspare euch die ganzen Bibeltexte, ihr könnt das später alle lesen. Ich habe alles haarklein aufgeschlüsselt. Die Frage ist, zweite Gruppe, was ist die zweite Gruppe? Erstling Christus, darauf die, die des Christus sind, in seiner Anwesenheit. Wer aufersteht oder wird lebendig gemacht in der Anwesenheit des Christus. In welche Anwesenheit geht es? Wann war er zuletzt anwesend? Ich glaube, als er 40 Tage nach seiner Auferstehung über diese Erde ging und dann die Himmelfahrt war. Da war Schluss, da war er nicht mehr anwesend. Das war die letzte Anwesenheit. Wann ist die nächste Anwesenheit? Wir haben eben gelesen, 1. Thessalonicher 4. Wenn er mit denen, die er sich schon geholt hat, in den Lufthimmel kommt, ist die nächste Anwesenheit. Sagt gestern jemand, den sieht man aber dann auf der Erde nicht. Gell? Das ist mir egal, weil der Lufthimmel gehört zur Erde. Er kommt in den Lufthimmel und damit ist er anwesend. Das ist die Anwesenheit des Herrn, sagt doch Paulus ganz deutlich in 1. Thessalonicher 4. Da steht nicht Ankunft, das Wort ist ja falsch, das Wort Ankunft gibt es nicht. Das heißt Anwesenheit. Er ist anwesend im Lufthimmel zur Entrückung. Wer aufersteht oder wird lebendig gemacht, wenn er in den Lufthimmel kommt zur Entrückung und bleibt, füge ich noch hinzu, bis zur siebten Posaune. Das ist auch ein anderes Thema. Es genügt, wenn du dir merken kannst, er ist im Lufthimmel anwesend. Wer wird da lebendig gemacht? Nicht die, die er mitbringt, die sind schon lebendig, sondern die, die auferstehen müssen, zum Beispiel die Gestorbenen in Christus, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Die Gestorbenen in Christus müssen auferstehen und die Lebenden. Das heißt, wenn wir zur Entrückung leben würden, wären wir die Lebenden, die dritte Gruppe quasi von denen, die lebendig gemacht werden. Wir werden gleich verwandelt in einem Nu, en atomo. Und würde also heißen, in der Anwesenheit des Christus auferstehen die Gestorbenen in Christus, die Lebenden werden verwandelt. Und jetzt könnte ich sagen, bis zur sieben Posaune, bis der Leib des Christus vollendet wird, kommen noch die zwei Zeugen und der Männliche dazu. Ist ein Sonderthema, musst du dir nicht merken. Aber wichtig ist, wenn wir das glauben können, dass diese zweite Gruppe diese Leute sind, die ich eben erwähnt habe, dann ist doch die erste Abteilung alle, die vorher lebendig gemacht worden sind. Das heißt, zum Erstling Christus gehören auch die, die mit ihm auferstanden sind, die seit 2000 Jahren auferstanden sind oder verwandelt oder hinaufgelöst worden sind. Alle, die in den letzten 2000 Jahren zu Christus kamen, gehören zu der ersten Abteilung. Der Erstling Christus, dann die, die in seiner Anwesenheit lebendig gemacht werden, sagt Paulus hier in 1. Korinther 15. Und die dritte Abteilung, die Vollendigung, wann ist die dann? Die Vollendigung würde bedeuten, dass alle, die danach auferstehen, die danach lebendig gemacht werden, dazu gehören, gehört die allgemeine Auferstehung, dazu gehören die am weißen Thron, die Schafe und Böcke, alles, was danach kommt, ist in der dritten Gruppe. Die Hesekiel 37 Leute im Millennium gehören dazu, nach dem Millennium weißen Thron. Gell? Also alles, was dann kommt, das gehört zur Vollendigung. Paulus macht hier einen ganz, ganz groben Überblick. Er sagt, Christus Erstling, die in seiner Anwesenheit, dann die Vollendigung. Und während der Anwesenheit aufsteht, haben wir gerade geklärt, das musst du wissen. Und dann kannst du aufgrund dieser Definition der zweiten Gruppe automatisch erkennen, wer vorher und wer nachher aufsteht, lebendig gemacht wird. Die gehören also zur ersten oder zur dritten Gruppe. Deswegen musst du immer in der Mitte anfangen, bei der Anwesenheit des Herrn. Gut, ich weiß, dass ich heute früh viel verlangt habe in 55 Minuten von euch, aber ich bitte nur darum, lass es ruhen, beschäftige dich mit, wir können auch noch Fragen stellen und es wird auch nochmal aufgeschrieben und es kann auch sein, dass das eine oder andere noch ergänzt wird. Ich kriege immer wieder Anregungen auch in Gesprächen mit Geschwistern, so wie auch gestern in Bad Kreuznach beim Bibelseminar, sodass hier niemand alles weiß und das, wie gesagt, nur ein Überblick sein sollte über die verschiedenen Gruppierungen. Ja, schön ist es, dass wir glauben dürfen und damit möchte ich schließen, dass Gott, egal wie das im Einzelnen abläuft, auch wenn ich nicht alles verstehe, alles zum Ziel bringt. Früher oder später. Es gibt Erstlinge, Zweitlinge und Letztlinge. Es gibt aber keine Nichtslinge. Amen.